HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Dalibor Markovic, Botschafter für Sprachkunst. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dalibor Markovic, Ihr Verlag stellt Sie vor als Lautpoeten, Beatboxer und Lyriker mit kroatischen Wurzeln. Ein Lyriker können wir uns alle noch gut vorstellen. Das ist jemand, der Gedichte schreibt. Und was ist ein Lautpoet?
Ein Lautpoet ist jemand, der Gedichte schreibt, die selber vorträgt und sich auch ein bisschen darum kümmert, wie diese dann klingen. Und ein Beatboxer ist jemand, der auch das alles macht und es verbindet mit einer Form der Trommelkunst, die aber nur im Mund entsteht. Man könnte das auch bauen, während man redet, ja? Aber das erfordert einige Übungen.
Dafür braucht es viel Rhythmusgefühl, oder?
Das ist, wäre schon gut. Genau, so eine leichte Rhythmusaffinität wenigstens hätte oder wenigstens wüsste, wie so ein Metrum funktioniert. Ja, das hilft sehr. Viele verlangsamen ihn oder werden schneller innerhalb von 4 Takten schon. Haben sie einfach keine Ahnung, mit welcher Geschwindigkeit sie begonnen haben. Und das ist einfach die erste Grundlage, die man eigentlich haben muss, einen Takt halten.
Braucht man ein gewisses Talent oder kann man das durch Übung hinbekommen?
Also mir wurde erzählt, dass man es durch Übung hinbekommen kann. Ich selber habe, also es war auch zu einer Zeit, da gab es noch gar kein YouTube, als ich das quasi selber bei mir entdeckt habe, dass ich das machen kann. In einer ganz, ganz rudimentären Form erstmal natürlich. Ich wusste auch nicht, wie es heißt oder so. Das waren für mich nur meine persönlichen Geräusche. Die habe ich dann auch aufgenommen auf Kassetten damals noch, also Audiokassetten, und habe das so Freunden gezeigt und die fanden das irgendwie lustig.
Wir müssen an der Stelle sagen, wie alt Sie sind. Sie kennen ja noch Kassetten. Also
genau, das heißt, ich bin über 20.
Ja. Ja.
Also um genau zu sein, mal 2. Also ich bin 40. Und wie gesagt, damals gab es noch kein YouTube, da habe ich irgendwann erfahren, dass man es Beatbox nennt, und habe dann mich da so ein bisschen hineingefuchst in die Materie, und dann kommt man natürlich drauf, dass das auch irgendwie aus dem Jazz kommt und vom Skaten abstammt und verschiedene Ursprünge hat und dass es jetzt seit 30 Jahren ungefähr halt Beatbox genannt wird, weil die Beats sich verändert haben, die man imitieren kann.
Hat das was mit Rap zu tun oder mit Hip-Hop?
Es hat per se erstmal nichts mit Rap zu tun, aber es ist eine gute und sehr preiswerte Möglichkeit, um Beats herzustellen, wenn man irgendwo zusammen ist und MCs, also Rapper, dabei stehen, die gerne mal was rappen würden, aber man hat irgendwie keinen, früher hatte man ja eh keine Smartphones, die irgendwie Musik hätten abspielen können, oder man hatte keinen Kassettenrekorder dabei oder die Batterien waren alle, und dann hat man immer so jemanden wie mich gebraucht, der dann einfach Beats gemacht hat und dann konnten die anderen drüber rappen. Von daher ist das einfach so die, da kam so die Verbindung her, und hat aber per se jetzt erstmal nichts damit zu tun, aber passt sehr gut.
Ich kläre immer
zusammen.
So gerne Begriffe. Poetry Slam ist der Oberbegriff sozusagen und Beatbox ist nochmal ein Unterbegriff. Ein Poetry Slammer muss kein Beatboxer sein.
Überhaupt nicht. Es ist eher fast super selten. Also ich bin einer vielleicht mit 2 anderen in ganz Deutschland, die das überhaupt beherrschen oder auch verwenden. Es gibt auch Leute, die beherrschen das und verwenden das halt auch gar nicht.
Weil Poetry Slam heißt ja einfach nur Wettbewerb, Dichterstreit.
Genau.
Würde ich das jetzt mal übersetzen. Weiß nicht, ob das richtig ist.
Genau.
Und hat ja nichts zu tun mit Rhythmus zunächst mal.
Naja, also in der Sprache schon. Also beim gesprochenen und geschriebenen Wort auch. Gerade wenn man es verdichtet oder gebundene Sprache hat, immer in einer gewissen Form mit Rhythmus zu tun. Auch Prosa hat mit Rhythmus zu tun. Weil man sie beim Poetry Slam halt vorträgt. Vor einem Publikum.
Gut, insofern schon.
Genau.
Aber
nicht mit diesem ausgeprägten Schlagzeugrhythmus.
Also das ist schon mal eine sehr verfeinerte Form. Und wenn Sie sagen, es gibt noch vielleicht 2 andere in Deutschland, ist es ja auch sehr selten.
Genau, ist sehr selten.
Wir haben also mit Dalibor Markovic hier ein sehr seltenes Exemplar dieser Berufsgattung hier sitzen. Da freue ich mich drüber. Wie sind Sie denn eigentlich zum Poetry Slammer geworden? Sie sind ja nicht eines Tages aufgewacht und haben gesagt, so, damit verdiene ich mal mein Geld.
Nee, natürlich nicht. Sondern ich habe einen Freund besucht in der New York, hat er studiert zu der Zeit. Und das war eine gute Möglichkeit für mich oder ein guter Grund für mich mal nach New York zu fliegen und mir die Stadt anzugucken. Und der hat gesagt, Dalibor, wir gehen da jetzt mal hin, weil er das da kennengelernt hatte. Im New Yorker Poets Café war das. Ich weiß, du schreibst gerne und hör dir das mal an. Das ist ein Poetry Slam, so nennen die das hier. Und sind wir da hingegangen und es war so ein University Battle zwischen NYU und der Columbia. Das war super. Ich habe das gesehen und dachte, wow.
Was ist
ja, das ist es irgendwie. Das ist cool. Ja, das ist irgendwie genau das. Weil ich habe vorher auch oft Musik gemacht mit so Rap-Anleihen, könnte man sagen. Aber dort war die Aufmerksamkeit des Publikums viel konzentrierter, fokussierter auf den Text. Man konnte die Rhythmen wechseln, während man gesprochen hat, was ja beim Rap eher ist ja immer der Vierviertel und man muss immer tight sein und immer Power geben und immer Energie. Aber die Welt besteht nicht die ganze Zeit aus Energie. Man muss sich auch mal zurückziehen und halt einfach variabel sein. Und dachte ich, ja, und auch dementsprechend die Texte halt auch schreiben dürfen. Und dachte, ja, genau, das ist es. Als ich wieder hier in Frankfurt war, habe ich dann auf der Straße ein Poster gesehen, bin hingegangen und das ist ja oftmals verbunden mit so einer offenen Liste. Man trägt sich vorher ein in so eine offene Liste und dann werden die Namen in so einen Hut geworfen und dann wird gezogen und manchmal hat man Glück und ist halt dabei oder nicht. Und ich hatte direkt Glück, war dabei und den Leuten hat es gefallen, mir hat es unfassbar gut gefallen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt.
Da hat's Zoom gemacht.
Genau.
Ja. Damit sich die Hörer das besser vorstellen können, worüber wir hier reden, hören wir jetzt mal ein Lied aus ihrer CD, die sie ihrem Buch beigelegt haben. Und sie schreiben Deutsch, heißt das Buch. Und den Track 9 hören wir jetzt mal, den Erlkönig Remix.
Wer reitet durch Gdied, Gnacht und Wind, es ist gderd gfad gtad mit dem Kind, er hält ist tot gtalt fest im Arm, so weist gerd dort gdad wird ihm warm, im Fied gbad gwand eint erl König, das Kind entdeckt mit gsert tödlichen, bild dann lockt amt ent erfährt mans Kind ist tot dort auf dem Pferd.
Sie gehen mit im Rhythmus, muss ich den Hörern mal beschreiben. Was fasziniert Sie an dem Erlkönig?
Der faszinierte mich, also erstens, ich hatte diesen Rhythmus und habe erstmal Texte dazu geschrieben, die mich aber nicht selber begeistert haben und habe in einem ganz alten Text von mir gesehen, dass ich einmal damals noch nicht technisch so sauber versucht habe, das zu machen, was ich jetzt mit dem Remix
nicht
gemacht habe.
Nicht technisch so sauber?
Ja. Und dachte mir dann versuch's doch jetzt. Jetzt hast du irgendwie noch 3 Jahre mehr geübt, diese Sprache mit den Rhythmen zu verbinden. Und es lief direkt, so die ersten 2 Zeilen, die flutschen einem so aus den Fingern raus aufs Papier. Wusste dann aber, okay, ich kann nicht den Ganzen, das ist ja Quatsch, das heißt, wir müssen es irgendwie, machen wir sowas wie eine, wie ich das ja auch ankündige, sowas wie eine sekundärliterarische Zusammenfassung, also alles so ein bisschen zusammengepackt. Auf der Bühne kündige ich es halt deswegen auch Remix in die heutige Zeit, versuche ich es auch immer ein bisschen dahin zu lenken auf die große Thematik der letzten Jahre, also dass es wieder Väter gibt, die mit ihren Kindern versuchen, Hilfe zu erlangen und halt reiten, über Wellen reiten und versuchen, zu uns zu kommen und Hilfe
also
zu bekommen.
Also die Flüchtlingsproblematik.
Genau, ja. Und deswegen dachte ich, das passt ja alles gut zusammen.
Der Titel und Sie schreiben auf Deutsch, worauf bezieht er sich?
Ich habe versucht, einen etwa knackig zu formulieren und die Leute sagen auch, der Titel, der gefällt Ihnen, was mir schon mal gut gefällt. Und Sie schreiben auf Deutsch, diese Frage bekomme ich halt manchmal gestellt, vor allen Dingen, wenn ich im Ausland auftrete und dort dann mit der deutschen Community zu tun habe und dann sitzt man da so bei einer Grillparty und sagt seinen Vor- und Nachnamen und sagt, was man macht und dann ist erstmal die erste Verbindung nicht hergestellt, dass man das auch auf Deutsch macht. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich bin da auch gar nicht böse, da erklärt man das und dann trinkt man da sein Bierchen oder was auch immer, isst seine Wurst und dann ist die Sache auch gegessen im wahrsten Sinne des Wortes. Da das Buch versucht, andere Dinge aufzudecken, und zwar ist die Frage in dreifacher Hinsicht falsch formuliert. Also und Sie schreiben auf Deutsch. Im Buch gibt es viele Gedichte, die ich mit anderen schreiben, also mit sogenannter Mitautorenschaft. Das heißt, es müsste schon mal sagen, heißen und ihr. Es gibt aber auch eine große Passage gegen Ende, in der auch musikalische Notierungen drin vorkommen, einfach gemünzt auf der Tatsache, dass ich halt auch Rhythmen herstelle, auch wollte, dass der Leser das sieht, dass da gerade Rhythmus passiert. Also er schlägt das Buch auf und soll sofort sehen, dass Rhythmus passiert während dieser Textzeilen, denn sonst wirken diese Textzeilen so verloren. Denn sie sind schon sehr verbunden mit dem Rhythmus. Sie ergeben ohne den Rhythmus eigentlich keinen richtigen Sinn.
Das heißt, wenn ich das Buch jetzt zur Hand nehme, sollte ich es im Rhythmus lesen?
Vor allen Dingen gerade die hinteren Passagen, ja. Da sind ja richtige Notationen, einfach wie sie in der Musik üblich sind. Das heißt, es müsste schon mal heißen, und ihr vielleicht komponiert. Und es gibt eine Sektion mit multilingualen, mit Vielsprachen halt. Es gibt ja alle möglichen, also Spanisch ist dabei, Afrikaans, Französisch und alles. Das heißt, und ihr komponiert auf vielen verschiedenen Sprachen, müsste eigentlich der richtige Titel dieses Buches lauten.
Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Sie haben uns nicht nur Poetry Slam mitgebracht, sondern auch Musik, und zwar von Ray Charles, das Stück Nighttime at the Right Time. Warum?
Weil es einfach brennt. Es ist einfach ein super Song und ich höre ihn, glaube ich, seit 20 Jahren immer wieder gerne. Jedes Mal, wenn ich ihn anmache, kriege ich gute Laune und kann lostanzen und liebe vor allen Dingen die dritte Strophe, wenn dann, ich glaube, ist die Sängerin dann anfängt, dieser Dialog, und er dann wiederkommt am Ende. Also einfach ein Brett, wie man so schön sagen würde.
Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dalibor Markovic, Poetry Slammer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Für das Remix des Erlkönigs, den wir gerade gehört haben, haben sie eine Vorlage verwendet und die halt sozusagen kompensiert. Viele andere Texte schreiben sie ohne Vorlage. Die entsteht aus ihrem Hirn.
Ja, meistens. Einfach so. Eigentlich, genau.
Nach welchen
also
Kriterien
so
wählen
nicht.
Sie denn Themen aus? Setzen Sie sich ganz still hin und sagen, ach, ich hatte da letztens eine Begegnung, oder haben Sie ein Büchlein, wo Sie immer alles reinschreiben?
Genau, eher dieser Weg. Also themenbezogen. Ich merke dadurch, dass ich viel mit anderen Poeten jetzt auch in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, auch in verschiedenen Sprachen, merke ich, dass viele Menschen überhaupt, also mir war das Konzept eigentlich fremd, themenbezogen an einen Text heranzugehen. Ja, also dass man erst ein Thema hat und das dann ausformuliert. Das hatte ich nie. Das war immer die erste Frage, wenn man sich so zusammengesetzt hatte und sich ein bisschen kennengelernt hatte. So, ja, über welches Thema schreiben wir denn? Und dann habe ich immer gedacht, ja, das ist
wie Thema.
Warum mein Thema? Das Thema ergibt sich doch durch das Schreiben. Das war immer meine Herangehensweise. Also ich laufe rum, kriege irgendwie einen guten Satz oder einen halbwegs guten, oder der Anfang ist gut, das weiß ich dann aber vielleicht erst eine Woche später, ob der Anfang oder das Ende des Satzes gut war. Und die werden erstmal gesammelt. Entweder in einem Büchlein oder im Gehirn oder Notizfunktion am Handy, oder ich nehme sie mir auf dem Handy. Das sind schon eigene Kreationen, die man so, ich nenne sie immer geschenkt bekommt. Also die das ist auch egal wo oder was, in welchem Zustand oder zu welcher Stunde das passiert, die bekommt man.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel dafür.
Also die stehen halt immer dann in meinem Buch, also der letzte, so schwer sich das aus dem, deswegen muss ich sie ja immer notieren. Manchmal sind es nur so Reime. Was war denn der letzte? Würde mir jetzt direkt nicht einfallen. Aber die lässt man dann auch erstmal ein bisschen rumliegen, da wo sie halt gespeichert sind, und fängt dann an, sich diese Notizen nochmal durchzulesen und bekommt dann weitere, die dazu passen, also entweder davor oder danach. Und dann dehnt sich das halt quasi, dann baut sich das halt quasi so auf. Und je nachdem, in welche Richtung man da schreibt und wie sich das dann so zusammensetzt und welche Formate man sich dann ausdenkt, damit das auch Sinn ergibt oder auch auf der Bühne verstanden wird.
Sie sind Drehbuchschreiber, Regisseur und Schauspieler in einem.
Genau, also für mich auf der Bühne. Ja. Ich schreibe das Drehbuch, ich bin auch der Hauptdarsteller und führe auch Regie, aber wirklich nur bei meinen eigenen Stücken. Bei Fremdstücken wäre ich, glaube ich, der mieseste Schauspieler, den es gibt. Und auch was Regie von fremden Sachen angeht. Also was ich mittlerweile machen kann, ist anderen Poeten bei ihren Texten helfen. Also das etabliert sich so langsam auch in der Szene, dass es so eine Art Coaching gibt für auch etablierte Poeten. Auch gerade im Team. Es gibt ja den Team-Wettbewerb auch beim Poetry Slam, dass dort dann Teams ihre neuen Texte mit einem Coach zusammen erarbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist jetzt aber auch eher neu. Also das mache ich jetzt nicht so lange.
Sie treten ja auch als Team Scheller auf.
Ja, genau. Mit meiner Teampartnerin Dominique Macri. Und ja, wir haben auch einen sehr guten Coach, Ken Yamamoto. Der hört sich das dann immer an, was wir uns ausdenken, und gibt dann immer seinen Senf dazu und sagt, hey, Leute, also die ersten 2 Minuten sind gut. Und dann kommt ein etwas langweiliger Mittelteil. Versuch da mal das oder versuch mal die Haltung dort zu ändern, sei du mal leise in der Part und sag du das mal alleine und solche Sachen, sagt er dann.
Sie hören auch auf ihn.
Ja, das hat sich bewährt.
Gut, Sie sind 1975 in Frankfurt geboren, Dalibor Markovic, und Sie wohnen auch noch in Frankfurt. Wie müssen wir uns denn Ihr Leben vorstellen? Sind Sie ununterbrochen unterwegs in Sachen Wortkunst?
Also sehr häufig, doch. Mhm. Kann man schon sagen. Also ich bin sehr oft an diesem Hauptbahnhof hier bei uns.
Am Hauptbahnhof.
Genau. Also ich lebe dort nicht, sondern auf der anderen Seite des Flusses wohne ich. Aber ich bin sehr häufig unterwegs für Auftritte, Workshops, was auch immer gerade ansteht.
Sie heimsen jede Menge Preise ein. In vielen Zeitungsartikeln loben die Kolleginnen und Kollegen Sie über den grünen Klee. Ich darf mal beispielhaft zitieren aus der Neuen Szene Augsburg. Dalibor Markovic ist König, Kaiser und Kanzler unter den deutschen Spoken-Word-Künstlern. Seine Geschichten sind hintergründig und trickreich, philosophisch und nicht zuletzt sauwitzig. Seine Wort- und Gedankenspiele sind der Red Bull Stratos unter den Lyrikakrobaten, und seine Performance ist ganz, ganz großes Kino. Freuen Sie sich über sowas oder nehmen Sie das gar nicht zur Kenntnis?
Doch, im ersten Moment freut man. Also es ist schon.
Sie lesen das schon.
Wenn ich es in die Finger bekomme, dann lese ich es schon, ja. Also manchmal lese ich sowas halt auch erst ein Jahr versetzt. Also,
kannten Sie das?
Das kannte ich, weil die Veranstalterin mir das direkt geschickt hatte auf mein intelligentes Handy und ich das dann direkt lesen konnte. Fand ich fast ein bisschen zu dick aufgetragen, ja. Also so Kaiser und so diese ganze. Dann musste ich erstmal googeln, was Red Bull Stratos überhaupt bedeutet, ja. Und dann war das irgend so ein Herr, der irgendwie aus dem Weltraum auf die Erde springt, und also in diesen Sphären hatte ich mich jetzt nicht gesehen, aber es ist natürlich ganz schmeichelhaft, also es ist nett. Es gibt auch manchmal gegenteilige Rezensionen, die sind im ersten Moment natürlich nicht so schmeichelhaft oder ärgern einen auch, aber haben auf lange Sicht eine positivere Auswahl. Weil so, wenn ich sowas morgens lese, dann schreibe ich kein Gedicht mehr.
Nicht?
Ja? Nö, weil dann, oh toll, ich bin ja Kaiser und Gaukler und alles und ich kann aus dem Weltraum springen und so, mein Gott, kann ich ja heute entspannen. Ich habe ja schon alles erreicht, was es im Leben zu erreichen gibt anscheinend. Während die anderen, die ärgern einen. Ja, das ist dann,
das
ja, okay,
dann, sie an,
genau,
sagen,
dann
so.
Hat der den, das, nee. Nee, so nicht, meine Freunde, ja, von der bla 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 und so weiter.
Interessant.
Also ich schreibe denen keine Briefe oder so, das ist mir dann auch zu doof. Also was mich ärgert, ist, wenn sie halt Sachen falsch verstehen und das dann irgendwie einfach so weiter transportieren. Das ärgert einen dann fruchtlos, aber wenn es dann so um ästhetische Sachen geht, dann versucht man da auch wieder reinzukommen und irgendwie Neues zu machen und zu sehen. Es ist nicht der einzige Motor, den man hat, aber so auf lange Sicht betrachtet sind die etwas schlechteren Rezensionen manchmal, sagen wir mal, motivierender.
Ja,
nicht im ersten Moment, aber so, wie gesagt, auf längere Sicht.
Können Sie von Ihrer Kunst leben oder haben Sie noch einen Zweitjob?
Das kann ich seit mindestens 10 Jahren schon.
Können Sie von Ihrer Kunst leben? Sie haben auch ein Bildungsgehen, behaupte ich mal. Sie arbeiten mit Schülern, Hauptschülern und auch Studenten. Wie gehen Sie da vor, Dalibor Markovic? Was machen Sie mit denen?
Ich versuche erstmal eine gute Atmosphäre herzustellen. Also was man in den ersten 1-2 Stunden erstmal herstellen muss, ist, Menschen haben irgendwie Angst vor gebundener Sprache. Ja, also wenn die das Wort Lyrik hören, dann kriegen die schon irgendwie Pickel. Denken, oh mein Gott, das verstehe ich nicht, das will nichts von mir, deswegen will ich auch nichts davon wissen, das hat keine Verbindung zu mir. Und das muss man erstmal aufklären, dass das ja Humbug ist. Die ist ja nur für euch da. Also ich schreibe ja keine Gedichte, damit niemand etwas damit anfangen kann. Sondern eigentlich möchte ich ja, dass alle damit was anfangen können, was nie passieren wird. Aber man muss also dann über Freude, also dass man einfach lachen kann, also Spaß, richtigen Spaß herstellen in so einem Workshop. Und da gibt es dann so Schreibspiele, mit denen das relativ gut funktioniert.
Schreibspiele. Der eine nennt ein Wort und der andere ein zweites und ein dritter muss das verbinden oder wie geht das?
Ja, da gibt es unzählige eigentlich. Ein Beispiel ist halt auch nicht meine Erfindung, aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man das moderiert. So eine Einwortgeschichte, das heißt, man sitzt dann mit 15 Studenten oder Hauptschülern oder Gefängnisinsassen oder Deutsch als Fremdsprache Lernenden im Ausland irgendwie zusammen und denkt sich gemeinsam einfach erstmal eine Geschichte aus. Aber jeder kann nur ein Wort dazu beitragen. Da passieren die lustigsten Verbindungen, ja. Oder auch wenn dann falsch angesetzt wird, man müsste eigentlich ein Verb sagen, aber es kommt dann was anderes und dann ergibt sich, dann müsste der danach es irgendwie so hinbiegen, dass es vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass es zu einem deutschen Satz am Ende doch noch werden könnte und alle anderen danach helfen noch mit und es kommt trotzdem nur Humbug bei raus, über den man dann halt gemeinsam lacht und den hat man aber auch gemeinsam hergestellt und merkt erstmal, okay, Sprache ist erstmal, das tut nicht weh. Ja? Das kann
Sprache
sogar,
macht Spaß.
Ja, Sprache macht Spaß. Das ist doch voll gut. Am liebsten habe ich so 3-Tages-Workshops. Dann kümmert man sich am 2. Tag um die eigenen Texte. Dort ist die nächste Schwelle, die vielen sehr schwer fällt, ist etwas wieder zu streichen. Und eigentlich besteht halt darin eigentlich das Schreiben, also die Entscheidung, etwas geschrieben stehen zu lassen. Ja, ich streiche 80% aller Dinge, die ich jemals geschrieben habe. Also was man in diesem Buch sieht, ist das Best of 20% von 2 Jahren. Und die ganzen 80% bin ich heilfroh, dass das nie das Licht der Welt erblickt hat, weil das einfach hanebüchender Quatsch war. Im ersten Moment super toll, man schreibt es auf und denkt, Kaiser, ja. Ich bin wieder aus dem Weltraum gesprungen.
Ja.
Ich bin wieder aus dem Weltraum gesprungen und wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich, nee, das ist Müll.
Kater.
Ja. Ja.
Kaiser, König, Kanzler, Kater.
Kater, genau.
Absoluter
Quatsch.
Kater.
Quatsch. Ja. Ja. Kater, Quatsch. Ja. Muss sofort weg. Einfach löschen, am besten wegstreichen. Mhm. Und das versucht man dann am 2. Tag beizubringen. Also das, oder auch Schichten. Ja. Also du hast dann guten Endteil. Der müsste aber eigentlich in die Mitte. Das ist gar kein Ende. Dein Mittelteil ist ein Ende. Tausch die doch. Das einfach nur als Konzept beizubringen, ist sehr schwer. Sobald Menschen etwas hingeschrieben haben, haben sie immer das ist wie so ein Bild, was sie zu Ende gemalt haben, ja. Und da, man, in so einem Bild wird der auch nicht rumradiert oder denken sich die meisten. Also darauf verwendet man den 2. Tag.
Harte Arbeit.
Klar, also immer dieses, du hast was sehr Gutes geschrieben. Aber es ist halt schwer, jemandem zu sagen, aber das ist irgendwie nicht so toll. Das kannst du das vielleicht irgendwie wegmachen. Am dritten Tag geht es um performative Sachen. Stimme, wie gehe ich mit einem Mikro um? Möchtest du die Hände verwenden? Warum möchtest du die Hände verwenden? Wenn du sie verwenden möchtest, müsstest du eigentlich den Text auswendig lernen. Bringt das was bei dem Text? Geht das überhaupt bei dem Text? Wenn du eben vom Blatt abliest, hast du nur noch eine Hand und all diese Dinge.
Und es ist, nehme ich mal an, völlig egal, ob Sie das mit Hauptschülern, Studenten oder im Gefängnis machen.
Wenn ich Zeit habe, ist es völlig egal. Mhm. Genau. Ich habe meistens nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte.
Also die 3 Tage sind nicht immer gesetzt.
Nein, das ist Ideal.
Wenn Sie sich mal was Gutes tun wollen, was tun Sie dann?
Dann gehe ich ins Theater oder gehe schwimmen.
Wir tun Ihnen jetzt was Gutes und spielen eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Dalibor Markovic, nämlich von der Hip-Hop-Gruppe Mad Villain. Ist das richtig ausgesprochen?
Mad Villain.
Mad Villain. Das Stück All Caps. Warum haben Sie das ausgewählt?
Weil es ein Duo ist aus wahrscheinlich einem der besten MCs, den es über die Jahre hinweg gibt oder gegeben oder immer noch gibt, MF Doom, der schon sehr lange dabei ist, fast überhaupt, also sehr unbekannt eigentlich ist, aber sehr pointiert schreibt. Und von Madlib, da kann man das quasi genau dasselbe sagen, nur einfach in Beats übersetzt. Also auch sehr lange dabei, sehr innovativ. Der habe ihn einmal hier im Zoom gesehen, also bei einem Live-Auftritt. Und das war schon sehr, sehr eigen. Also ich mag die. Und dann haben sich die beiden einfach zusammengesetzt und ein Album gemacht, was auch schon eine Weile her ist. Aber das war schon eine tolle Neuigkeit, als ich das gehört hatte damals, dass gerade die beiden zusammenarbeiten wollen.
Das hören wir uns jetzt mal an.
Nasty, that is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged. He know it won't stick, yo. And it's not his fault to kick slow.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dalibor Markovic, Poetry Slam Meister und Wortzerstückler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Was war eigentlich Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Wow, mein Lieblingsfach. Gegen Ende, glaube ich, war es Mathematik, also da Richtung Abi hin. Und vorher Deutsch hatte ich schon sehr gerne, Geschichte, genau. Also so Mittelstufe Geschichte, Deutsch und gegen Ende hin eher Mathe.
Und was wollten Sie eigentlich mal werden nach dem Abitur?
Kein blassen Schimmer, überhaupt. Wirklich, also völlig blank. Also ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, was ich studieren soll. Also ich wusste nur, dass ich es darf. Das war ja Mitte der 90er. Wie wir wissen, ich bin ja zweimal 20 Jahre alt. Und ich habe noch einen kroatischen Pass oder damals gerade erst bekommen. Also das war ja Mitte der 90er, ging es ja heiß her in Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien. Und für Jungs in meinem Alter mit kroatischem Pass war es, sagen wir mal, eine mehr oder weniger Notwendigkeit, egal was zu studieren, nur damit man auf keinen Fall in irgendeine Bredouille kommt, vom Militär eingezogen zu werden. Ah. Weil das war quasi abgesegnet, also sobald man studiert.
Also als Schutzmaßnahme.
Genau. Dann habe ich irgendwas genommen ohne NC, einfach damit ich ganz sicher direkt nach dem Abi einen Studienplatz hier bekomme. Hab das aber im Prinzip nicht studiert, hab dann gewechselt, 2 Semester später zu Philosophie.
Und haben Sie inzwischen einen deutschen Pass?
Ich bin sehr häufig unterwegs und dann fällt mir das immer wieder ein. Und dann denke ich mir, Dalibor, jetzt geht's ja. Ja, weil ich wollte den alten nicht abgeben, weil da irgendwie viel zu viel dranhängt. Ist sehr irgendwie, obwohl ich mit Nationen und diesen ganzen Identifikationen, damit kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also schon mal geschuldet der Tatsache, dass das Land oder die Nationalität, mit der ich aufgewachsen bin, die existiert ja gar nicht mehr. Ich bin ja als Jugoslawe geboren und das gibt's nicht mehr. dieses Jugoslawien. Meine Nationalität gibt es nicht mehr. Das heißt, seit frühen Jahren ist für mich Nationalität sowieso ein sehr merkwürdiges Konstrukt, was man auch verlieren kann, was die meisten Menschen gar nicht so klar ist. Also die werden dann halt als Deutsche geboren, sind das dann halt das Leben lang und da wird gar nicht so viel drüber nachgedacht und sind dann in extrem verhärteten Fällen dann auch irgendwie noch stolz drauf. Aber das ist mir komplett fremd. Ja, also ich habe dann irgendwie eine neue bekommen. Das bin ich jetzt Kroatin, ja gut, dann mache ich das halt mal eine Weile. Und jetzt finde ich es auch an der Zeit zu repräsentieren, dass ich halt auch hier geboren bin und aufgewachsen. Das würde sich aber am besten dadurch repräsentieren, dass ich beide habe und ja, müsste das jetzt einfach mal machen, weil ich glaube, problematisch wäre es nicht. Also ich dürfte eigentlich ziemlich einfach einen bekommen.
Ja, und man muss auch immer noch mal sich was vornehmen können.
Ja,
ja, genau. Man muss Pläne haben.
Genau.
Beim Poetry Slam gibt es noch so verschiedene Varianten, habe ich gelesen, wie Box Slam, Jazz Slam oder Dead or Live Slam. Bei letzterem haben sie teilgenommen, 4 hochgeschätzte tote Dichter gegen 4 ganz lebendige junge Poeten. Am Ende hieß es, Dalibor Markovic schlägt Heinrich von Kleist. Wow.
Klingt super, ne?
Erzählen Sie uns doch mal von dem Wettstreit.
Ja, bin ich auch wieder von der Bühne und dachte, ich kann aus dem Weltraum springen. Nee, Dead or Alive ist eine wunderschöne Veranstaltung. Gibt leider so gut wie keinen in Frankfurt, aber in fast allen anderen großen Theatern ist das gang und gäbe. Es treten halt, wie gesagt, 4 Tote, meistens 4 oder 3 tote Dichterinnen gegen 4 lebendige Poeten, Poetinnen an. Ja, ist einfach fürs Publikum einfach eine sehr schöne Sache. Natürlich immer ein bisschen mit Bedacht darauf, welche Poeten, Poetinnen sich das Schauspielhaus aussucht oder ob da Dramaturgen dabei sind, die das ein bisschen betreuen oder ob das die Schauspieler einfach irgendwie einen Tag vorher alleine sich ausdenken und noch kurz vom Platz ablesen. Aber wenn da ein bisschen Arbeit drin steckt, sind das wunderschöne Abende. Also einfach als Abend, ja. Also, dass man einfach mal einen Kafka hört, vorgelesen bekommt oder am besten noch auswendig vorgetragen, dann eine 20-jährige Poetin aus Hamburg und als nächstes hört man, wie zum Beispiel da Kleist einen Monolog aus der Penthesilea. Wenn das gut gemacht ist, dann brennt da der Raum. Also das ist
das ist auch ein wunderschönes Stück.
Ja.
Also
ja,
da brennt der Raum. Ist, wer hat die Penthesilea, wer hat das vorgetragen?
Mathieu Carrier.
Ja, ja, ein Schauspieler.
Genau. Mhm. Genau, und er war auch im Finale. Ich glaube, im Finale hat er ein etwas anderes, ich weiß gar nicht mehr, was er, da war es kein, da ging es nicht mehr um Penthesilea.
Und Sie halten dagegen?
Da ja, ich mache dann, also ich will ja nicht dagegen, ich mache einfach mein Zeug und möchte einfach, dass der Abend schön wird.
Sie möchten, dass der Abend schön wird, aber Sie möchten nicht gewinnen?
Nicht mehr, nee.
Nicht
also
mehr.
Das ist vorbei. Also ob ich jetzt gewinne oder verliere, ich habe wirklich so häufig gewonnen und ich habe so häufig verloren und ich weiß je, dass man am nächsten Morgen aufwacht und muss trotzdem Staub saugen, ja?
Ja.
Und E-Mails beantworten.
Das ist
oder,
ein sehr schöner Satz, ja. Ja.
Also es ist völlig Wurst einfach, ja, ob man da jetzt gewonnen hat. Es geht eigentlich um den Abend, ob die, das, also es soll natürlich irgendwie ein, am besten magisch, aber das kriegt man nicht immer hin. Daraufhin arbeitet man, dass es irgendwie ein magischer Abend wird, weil Menschen halt Zeit geopfert haben. Die sind da hingegangen, die haben Eintritt gezahlt. Und das heißt aber nicht, dass man sie nur mit Zuckerwasser bewerfen sollte, sondern die wollen auch, dass man die ein bisschen abwatscht und fordert und auch ein bisschen anstrengt. Das soll nicht bedeuten, dass wir die 2 Stunden lang nur durch Slapstick zum Lachen bringen wollen. Aber es soll trotzdem so ein runder Abend werden und wenn ich dann am Ende gewinne, mein Gott, ja, nehme ich gerne mit. Ist der Abend auch ein Tick schöner vielleicht, als wenn man verliert, aber es hat keinerlei Relevanz.
Kriegen Sie eigentlich die Häuser voll damit?
Also ein Dead or Alive ist in aller Regel immer ausverkauft und meistens auch das große Haus. Also Hamburger Schau, ich glaube, da passen 1200 Leute rein, das ist halt ausverkauft.
Poetry Slam, haben wir vorhin gehört, hat 1986 in Chicago angefangen. Inzwischen hat diese Gattung die Welt erobert. Die deutschsprachige Slam-Szene gilt als zweitgrößte nach der englischsprachigen, immerhin. Und 130 Poetry Slams laufen regelmäßig im deutschsprachigen Raum mit zum Teil mehr als 1000 Zuschauern. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Der WDR hat 3 Staffeln Poetry Slam mit Jörg Thaddäus als Moderator übertragen. Das war sogar für den Grimme-Preis nominiert. SWR 2 hat Radioslam geboten und HR 2 Kultur Radioslam gab es auch. Und das ist ja richtig, richtig gut. Kennen Sie die Formate alle?
Da war ich überall schon mindestens einmal.
Wow, toll.
Ja, war ich immer,
aber das
immer live
ja,
vor Ort.
Ja, es scheint ja nun wirklich auch eine Anziehungskraft zu haben.
Ja, wobei ich da fast korrigieren wollen würde. Ich würde sagen, die deutsche Poetry Slam Szene ist mit Abstand die größte weltweit.
Die deutschsprachige?
Ja, ich war zufälligerweise vor 4 Tagen in Birmingham bei einem Auftritt, bei einem Poetry Slam mäßigen Event. Das war jetzt kein richtiger Poetry Slam. Und die Veranstalter dort haben quasi schon vorab mir gesagt, es werden nicht so viele Menschen kommen wie in Deutschland, weil es bei uns einfach nicht so ist wie bei euch. Und das sagen alle, auch amerikanische Poeten, die hier zu uns kommen.
Aber das korrigieren wir ja gerne.
Die sind völlig baff, ja. Also 1200 Leute bei einem Dead or Alive, das ist unvorstellbar für die.
Das Land der Dichter und Denker, da kommt's vor.
Ich war zum 25-jährigen Jubiläum in Chicago eingeladen vom Erfinder selbst, Mark Kelly Smith. Und ich meine, das war das 25-jährige Jubiläum vom Erfinder selbst, die Veranstaltung dort im Metro Theater. Und es war ein super schöner Abend. Wir haben 2 Wochen geprobt mit amerikanischen Poeten, weil wir das Bilingual hinkriegen wollten. Aber selbst dort, bei quasi diesem Main Event zum Jubiläum, sind 300 Personen erschienen. In Stuttgart, jetzt waren vor einem Monat wieder die deutschsprachigen Meisterschaften. Ich weiß, ich kann diese Nummern, diese Zahlen kann ich alle gar nicht mehr aufnehmen, aber ich glaube, es waren mindestens 3000 Leute im Finale, im Einzelfinale. Wahrscheinlich mehr.
Ja, wir sind halt das Land der Dichter und Denker. Da kommt so ein bisschen Lugts hervor.
Ja, obwohl es da auch Sachen oder ich finde, ab so einer gewissen Anzahl am Publikum fällt es auch ab. Es gibt so wie so einen Tipping Point, wo man dann sagt, ab einer gewissen Größe wird es auch etwas merkwürdig, als einzelne Person auf einer Bühne zu stehen und einen Text vorzutragen. Also wirklich nur mit einer Stimme, ein Mensch trägt einen Text vor, aber 3.000 bis 5.000 Leute hören zu.
Stimmt da für Sie das Verhältnis?
Also für mich ab einer gewissen Anzahl wird es ein bisschen merkwürdig. Das Lustige ist, bei so vielen Leuten, wenn man so ein Kichern produziert, sagen wir mal, ja, durch irgendeine Verszeile, dann hört man, wie dieses Kichern sich erst langsam durch den Raum transportiert.
Wie eine Welle.
Wie eine Welle, genau, also durch das Publikum hindurch. Und dann muss man diese Wellen abwarten, um dann wieder anzusetzen und so. Und
das kann ich gut nachvollziehen.
Man fühlt sich manchmal wirklich ein bisschen verloren. Ja? Also es ist fast zu viel Verantwortung für einen Menschen alleine, für so viel Unterhaltung in so vielen Köpfen zu sorgen.
Es gibt natürlich nicht nur Positives über Poetry Slam zu sagen. Kritiker bemängeln die Oberflächlichkeit der Texte, die weitere Betonung des Ichs, das Prinzip der Werbung, dass etwas nur oft genug wiederholt werden muss, damit es sich in den Köpfen festsetzt. Es passe in die Welt der Massenmedien und ihren Sendeformaten. Was entgegnen Sie diesen Menschen, Dalibor Markovic?
Dass es zum Teil völlig richtig ist, also auch legitim, das anzusprechen und teilweise in Frage zu stellen. Aber dem entgegne ich dann prinzipiell auch immer, dass das für alles gilt. Ja, das gilt auch für das Format Buch. Also 90% aller Bücher, die in einem Jahr erscheinen, empfinde ich als völlig oberflächlich, als nicht lesbar einfach. Irrelevant. Und genauso wie mit Alben. So, es gibt 90% aller Musik, die in einem Jahr entsteht, ist in meinen Augen einfach völlig bar jeder Vorstellungskraft, dass ich mir das überhaupt anhören müsste. Und so ist das einfach in jeder Kunstform. Es gibt einfach viel, gerade wenn man so persönlich drauf blickt, gibt es immer sehr viel, was einem nicht gefällt. Vor allen Dingen, je länger man sich mit etwas beschäftigt. Je mehr Filme man guckt, desto weniger Filme kann man eigentlich gucken.
Je mehr man von der Welt sieht.
Ja, genau.
desto mehr könnte man verzweifeln.
Das gerade in letzter Zeit, das ist leider sehr wahr. Ja, ich bin viel auf der Welt unterwegs und genau das, ja. Also man fragt sich, wie lange läuft das eigentlich noch so? Da irgendwas wird passieren wahrscheinlich. Man weiß nicht was oder man hat Angst davor, was eigentlich passieren wird. Aber so geht das auf jeden Fall nicht mehr lange gut.
Was würden Sie gerne verwirklichen? Wovon träumen Sie?
Ich würde gern beruflich oder privat?
Wie Sie wollen.
Also ich würde gerne einmal ich weiß nicht, ob ich alle nenne, ein Adlerhorst gründen, so habe ich das für mich formuliert, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwie mal, also gerade hier, wo ich geboren bin und aufgewachsen, wollte ich gerne etwas haben, was irgendwie ich dann auch meinem Sohn sagen kann, da kannst du immer herkommen.
Ein Nest.
Ein Nest, genau. Irgendwie so ein Ort, einfach für mich und für uns. Und meine Eltern hatten das auch nicht hier, sondern wir sind immer halt durch Mietwohnungen gewandert, irgendwelchen Siedlungen. Und das wollte ich irgendwie mal haben und sagen, okay, das hier ist so diese kleine Ecke, die steht immer frei für dich. Kannst du kommen, machen, was du willst. Und einen Bootsschein möchte ich gerne machen, weil ich in Kroatien gerne einfach mal auf die Insel rüberfahren möchte, ohne die Brücke zu verwenden. So ganz einfache Pläne. Und was wollte ich mir? Der 1210er Technics 1210er ist wieder auf dem Markt. Das ist ein Plattenspieler. So einen wollte ich mir kaufen. Ja?
Die deutsche Staatsbürgerschaft?
Stimmt. Kommt auch noch hinzu. Ja, also es gibt noch einiges zu erledigen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass sich das alles verwirklichen lässt und zwar in absehbarer Zeit, nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag. Damit Sie in Traumerfüllungsstimmung kommen, spielen wir jetzt noch einen Titel, den Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Fotek.
Genau.
Das Stück, das kann ich nicht aussprechen, ich kann das nicht.
Ich wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich. Io, Rio, irgendwie.
Wer steckt denn hinter Fotek?
Fotek ist ein Mensch aus England und der produziert Beats, hat angefangen mit Drum Bass, dann ein bisschen hausiger geworden, jetzt wieder ein bisschen wieder zurück oder eher so Two-Step oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall immer sehr gut produziert, so wie immer Musik aus UK. Die wissen einfach, wie man Sachen abmischt. Ja, mit dem bin ich irgendwie groß geworden. Der hat mir viel beigebracht, was Schlagzeug eigentlich bedeutet. Und es ist ein japanischer Titel irgendwie.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke für dieses schöne und erhellende Gespräch. Ich weiß jetzt viel mehr als vorher und das finde ich toll. Dalibor Markovic, und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.